als eine Art positives Denken, das reicht uns oft. Ein Glaube, der uns motiviert, der uns verändert vielleicht sogar, der verändert unser Leben, der motiviert uns, bessere Menschen zu werden. Das reicht doch. Alles andere ist doch unerheblich. So denken wir oft, so denken viele, viele fromme Menschen. Paulus sagt hier, aber ihr wart unmündig, im Wert unmündig geblieben, Knechte geblieben, Sklaven geblieben, in euren Sünden geblieben. Egal wie fromm ihr seid, egal wie ihr glaubt, wie viel ihr glaubt, wenn Jesus nicht tatsächlich gekommen wäre. 1300 Jahre später. Wenn er tatsächlich gelebt hätte. Wenn er nicht leibhaftig gestorben und auferstanden wäre. Wie Paulus dann im anderen Brief sagt, im 1. Korintherbrief, Kapitel 15, und das gilt auch hier, ist aber Christus nicht auferweckt worden, so ist euer Glaube nichtig, so seid ihr noch in euren Sünden. So dient ihr noch den Grundsätzen der Welt. So seid ihr noch Knechte und Sklaven unter dem Gesetz. Unmündig. Damit kommen wir zum zweiten Punkt, zu diesem großen Aber, das wir finden. Ich weiß nicht, ob das auch aufgefallen ist in Vers 4. Es gibt in der Bibel ja ein paar Mal, einen riesigen Unterschied macht, den ganzen Unterschied macht, wo sich alles daran entscheidet, wo im Wörtchen Aber eigentlich schon das ganze Evangelium steckt. Das ist deutlich, wird im Aufläufe. Das ist zum Beispiel so eine Stelle, die wir alle kennen, aus dem Epheserbrief, Epheser 2, wo Paulus ja im Prinzip über viele Sätze, man könnte sagen seitenlang, seitenweise beschreibt die absolut abgrundtiefe Sündhaftigkeit des Menschen, sodass einem eigentlich Hören und Sehen vergehen kann, was wir für, wirklich für Menschen sind, von Natur aus, nachdem er beschrieben hat, dass wir sogar Kinder Satans sind, was man heute ja gar nicht mehr sagen darf, Satan, der in uns sein Unwesen getrieben hat, dass wir tot waren, tot in Sünden und Übertretungen, dass wir immer nur die Begierden des Fleisches getan haben und dass wir von Geburt an Kinder des Zorns waren, des Zornes Gottes. Und dann plötzlich in diesem Brief wendet sich das Blatt mit dem Wörtchen Aber. Also 2,4. Gott aber hat uns, die wir tot waren, mit Christus lebendig gemacht. Aber ändert alles. Dieses Aber ist das Evangelium. Und hier ist es ganz genau. Diesem Aber von Vers 4. Als Aber. Da liegt der große Wendepunkt dieses Briefes, des Galaterbriefes. Da wendet sich alles. Das ist der große Wendepunkt des Evangeliums. Und das ist auch der große Wendepunkt der ganzen Weltgeschichte. Als aber die Zeit erfüllt war. Das ist mein zweiter Punkt. Die Fülle der Zeit. Wie sagt Paulus, teilt ein, teilt Zeit, die Geschichte, die Weltgeschichte ein. Nicht nur die fromme Geschichte für die Christen. Die Weltgeschichte teilt er ein. Die Jahrtausende der Geschichte Gottes mit den Menschen teilt er ein. In nur zwei Zeiten, in zwei Epochen. Die Epoche der Unmündigkeit, des Gesetzes. 1300 Jahre. Mose des Christus. Und dann die Epoche der Fülle, die Fülle der Zeit. Als aber die Zeit erfüllt war. In dieser Chronologie, in diesem Verständnis von Zeit, das Paulus uns hier gibt, im Verständnis der Weltgeschichte, da sehen wir zwei ganz wichtige Dinge. Und ich hoffe, dass wir sie alle uns hinter die Ohren schreiben, mit nach Hause nehmen und nicht vergessen, was wir hier sehen. Erstens sehen wir, Gott ist der Gott der Zeit. Und zwar aller Zeit. Er ist derjenige, der über die Zeit regiert, der die Zeit bestimmt, der souverän verfügt über alle Zeit der Welt. Nicht Gott ist der Spielball der Zeit und der Geschichte, sondern umgekehrt. Die Zeit ist ihm untertan. Gott ist völlig souverän über die Stunden, die Tage, die Jahre, die Jahrhunderte, die Jahrtausende der Geschichte. Er hat sie geplant. Und sie alle laufen ab, minutiös nach seinem souveränen Plan. Was haben wir denn gehört schon über den Zeitplan Gottes, über den grandiosen Zeitplan, den wir kaum schlucken, den wir kaum verdauen können? Gott gibt Abraham vor so langer Zeit, Abraham schon eine Verheißung, die er versprochen hat, zur rechten Zeit zu erfüllen. Ohne Datum, aber zur rechten Zeit. Und dann 430 Jahre später, Ein kurzer Zeitraum, 430 Jahre später, zur festgelegten Zeit gibt Gott das Gesetz. Für eine Zeit. Durch Mose, um Sinai. Und dann nochmal, wie gesagt, 1300 Jahre später kommt eine neue Zeit, eine neue Epoche, in der Geburt Jesu. Die Zeit zu erfüllen. Wir vergessen oft schon nach einer Stunde oder ich vergesse mittlerweile nach Minuten oder manchmal sogar nach Augenblick, was ich eigentlich gerade vorhatte, gerade tun wollte, warum ich eigentlich gerade die Treppe hoch oder runter gegangen bin. Gott nicht. Gott kontrolliert jede Nanosekunde dieser Weltzeit, dieser Weltgeschichte nach seinem Plan. Und echte Männer wissen das, echte Frauen natürlich auch, aber der Prophet Jesaja sagt es nun mal so, er sagt, Jesaja 46, bedenkt das und er weiß euch als Männer oder echte Frauen, gedenkt an das Frühere von der Urzeit her. Dass ich Gott bin und keiner sonst. Ein Gott, dem keiner zu vergleichen ist. Ich verkündige von Anfang an das Ende und von der Vorzeit her, was noch nicht geschehen ist. Ich sage, mein Ratschluss soll zustande kommen. Und alles, was mir gefällt, werde ich vollbringen. Ja, ich habe es gesagt, ich führe es auch herbei. Ich habe es geplant und ich vollbringe es auch. So ist dieser Gott, der Zeit. Oder 2. Petrus 3, wo es heißt, der Herr zögert nicht die Verheißung hinaus, wie etliche es für ein Hinauszögern halten. Gott zögert überhaupt nichts hinaus. Er tut alles nach seinem vollkommenen Plan. Ein Tag ist bei dem Herrn wie 1000 Jahre und 1000 Jahre wie ein Tag. Und doch ist es so, 2. Petrus 3 sagt er, dass der Tag des Herrn kommen wird, wie ein Dieb in der Nacht, für uns überraschend, für Gott aber überhaupt nicht überraschend, weil er alles geplant hat. Meine Lieben, das sollen wir, das dürfen wir nach Hause nehmen. Das Evangelium konnte nur wahr werden. Das Evangelium für Abraham, das Evangelium für die Juden, das Evangelium für uns. Heute kann nur wahr werden, wenn das stimmt. Wenn Gott der Herr der Zeit ist. Der souveräne Herr der ganzen Geschichte. Der wahr macht, was er verspricht. Seine Verheißung einlöst und erfüllt zur rechten Zeit, der den verheißenen Messias sendet, genau zur rechten, zur vorherbestimmten Zeit, zur vollkommenen Zeit, wie es heißt in Vers 2, zu der vom Vater festgesetzten Zeit. Nicht einen Tag zu früh, nicht einen Tag zu spät. Es war kein Zufall, der Tag, an dem Jesus geboren wurde. Und das Zweite, was wir hier sehen in dieser Aussage über die Zeit, über die Chronologie Gottes, ist fast noch wichtiger. Also das Erste nicht schon wichtig wäre, aber das ist fast noch wichtiger, es ist noch wichtiger. Das ist die Tatsache, dass Jesus Christus der Höhepunkt, die Mitte der Zeit ist. Der absolute Zenit der Zeit, der Geschichte Gottes ist. Der Weltzeit. Als aber die Zeit erfüllt war, sandte Gott seinen Sohn. In der Mitte der Zeit, in der Mitte der Zeitrechnung. Jesus ist der absolute Alpha-Punkt der Zeitrechnung Gottes, die Stunde Null sozusagen im Plan Gottes. So bedeutsam, so allbedeutsam war das Kommen Jesu vor 2000 Jahren, dass Gott da nochmal gewissermaßen ganz neu angefangen hat mit seiner Zeitrechnung. Ich denke, man kann sogar sagen, dass vor dem Kommen Jesu die Zeit eigentlich rückwärts gezählt wurde und rückwärts gezählt werden muss, wie ein Countdown, bis hin zum Kommen Jesu. So wie Gott in der ersten Schöpfung angefangen hat zu zählen, Tag 1, Tag 2, Tag 3, so hat er mit dem Kommen Jesu nochmal angefangen zu zählen. Hat deutlich gemacht, da ist nichts weniger passiert im Kommen Jesu, als dass eine neue Schöpfung begonnen hat. Mit einer neuen Zeitrechnung. Das Kommen Jesu war im besten Sinne des Wortes epochal. Es hat eine neue und entscheidende Epoche der Weltgeschichte begonnen. Christus ist, wie Paulus sagt, in Römer 5 gekommen, hat gelebt, ist gestorben zur bestimmten Zeit. Zu einer bestimmten Zeit. Er ist gekommen zum Kairos Gottes. Der Kairos, das ist immer Gottes Augenblick. Gottes vollkommener Augenblick. Die rechte Zeit. Christus ist, wie er selber sagt, in der Offenbarung 1, das Alpha und das Omega, der Anfang und das Ende, spricht der Herr, der ist und der war und der kommt, der Allmächtige. Das heißt, Wenn wir das ernst nehmen, die ganze Zeitrechnung Gottes orientiert sich oder bekommt ihre Bedeutung daher, dass Christus war, dass er ist und dass er kommt. Das sind die entscheidenden Epochen der Weltgeschichte und nichts anderes. Ich denke, wir tun dann übrigens auch gut daran, dass wir daran festhalten, an dieser traditionellen Zeitrechnung vor Christus und nach Christus, die nämlich genau das reflektiert. Und genau diesen epochalen Charakter des Kommens Jesu für die ganze Weltgeschichte, genau das haben die Juden verpasst. Verschlafen, missverstanden, kleingeredet, ignoriert, unter den Teppich gekehrt. Sagt Paulus hier, sie dachten, der entscheidende Moment der Weltgeschichte, der Heilsgeschichte, das war doch eigentlich der Sinai, wo Gott das Gesetz gegeben hat. Paulus sagt, nein, der entscheidende Moment war nicht das Auftreten Mose, das Gesetz, sondern das Kommen des größeren Mose, wie es mir relativ heißt, unseres Herrn Jesus Christus. Warum? Was ist da passiert? Da ist endlich das Evangelium passiert. Das Evangelium, an das schon, wie gesagt, viele vorher, Jahrhunderte vorher geglaubt haben, Gott sei Dank, glauben durften, das Evangelium, an das schon Abraham geglaubt hat, an das schon Adam und Eva geglaubt haben, nach ihrem Sündenfall. Dieses Evangelium ist aber hier im Kommen Jesu erst real und wirklich und wahr geworden. Als aber die Zeit erfüllt war, sandte Gott seinen Sohn, geboren von einer Frau und unter das Gesetz getan, damit er die, welche unter dem Gesetz waren, loskaufte. Da ist endlich die Lösung für das Problem, für das Dilemma des Gesetzes, das so lange die Menschheit verknechtet hat. In Gefangenschaft gehalten hat das Gesetz, war kein Heilsweg, war niemals so gedacht, das Gesetz war keine gute Nachricht und ist es bis heute nicht. Sagt Paulus immer und immer wieder. Die Juden, die Judaisierer, die haben immer wieder versucht, das Gesetz in sein Gegenteil zu verkehren, aus dem Gesetz eigentlich Evangelium zu machen, oder zumindest das Evangelium mit dem Gesetz zu vermischen. Aber Paulus sagt mit göttlicher Autorität, nein, der Sinn des Gesetzes war, damit wir Juden und Christen bis heute, Juden und Heiden, dass wir unser Dilemma, nämlich unsere Sünde, so richtig erkennen, dass wir eingesperrt werden in den Kerker der Sünde unter dem Gesetz. Aber auf Christus hin. Bis zur Fülle der Zeit, bis er kommt, bis er kam. Damit dann, wenn er kommt, das Evangelium aufstrahlen, aufleuchten kann, heller als der hellste Stern am Himmel. Dass er gekommen ist als ein Mensch wie wir, wie sie heißt, geboren von einer Frau wie wir, aus Fleisch und Blut wie wir, solidarisch mit uns, solidarisch mit unserer Menschheit, unserer Schwachheit, solidarisch aber auch vor allem mit unserer Sündhaftigkeit, obwohl er selber keine hatte, obwohl er selber keine Sünde hatte. Dass er gekommen ist, sich freiwillig untergeordnet hat, unter den Vater, der Vater, der ihn gesandt hat, wie es hier heißt. Dass er sich freiwillig untergeordnet hat unter das Gesetz. Er wurde unter das Gesetz getan vom Vater. Warum? Zwei Dinge zu tun. Erstens, damit er die Strafe, jede einzelne der hundertfältigen Strafen, muss ich nur mal das Gesetz durchlesen, das Gesetz, das mosaische Gesetz, wie viele Strafen da angedroht werden für den Bruch des Gesetzes. Und jede einzelne dieser Strafen, der den ganzen Fluch des Gesetzes insgesamt auf sich zu nehmen, wie ein Magnet an sich zu ziehen und dafür zu sterben, stellvertretend zu sterben, für uns, um uns loszukaufen, sagt Paulus hier, loszukaufen von dem Gesetz ein für alle Mal, loszukaufen von der Verdammnis, die wir verdient haben, loszukaufen von dem Fluch, von der Anklage des Gesetzes ein für alle Mal. Aber das ist immer noch, so gut es klingt, ist das nur die erste Hälfte des Evangeliums. Leider wird das Evangelium, wenn man Menschen fragt, wenn man Christen fragt, oft reduziert auf diesen Teil. Jesus ist gestorben, er hat die Strafe für uns getragen, er hat dafür gesorgt, dass uns unsere Sünde, unsere Sündhaftigkeit vergeben wird. Aber das ist nur der erste Teil, die erste Hälfte des Evangeliums. Das an und für sich ist noch kein ganzes Evangelium. Dass Jesus selbst unter das Gesetz gekrochen ist, um die Strafen zu tragen, den Fluch zu tragen, dass das Gesetz so zum Ende gekommen ist, zum Ziel, dass wir keine Strafe mehr zu erwarten haben, dass die Sünde, die auf unserem Konto stand, weggenommen ist, ausgelöscht ist, das ist der erste Teil des Evangeliums. Aber das Evangelium, das sehen wir hier, geht noch viel, viel weiter. Jesus wurde auch gesandt, unter das Gesetz getan, um jeden einzelnen Aspekt dieses Gesetzes zu erfüllen. Im Gehorsam. Im freudigen Gehorsam gegenüber dem Vater. Zu erfüllen, wie es kein Mensch vorhin getan hat, damit es nicht mehr im Raum steht, dieses Gesetz, als ein Gesetz, das unerfüllt geblieben ist, das Adam schon nicht erfüllt hat und kein Mensch nach ihm. Er hat es erfüllt. Ein Gesetz, das jetzt nicht mehr anklagt, weil es erfüllt ist. Nicht nur sind wir jetzt keine Feinde mehr, keine Feinde Gottes mehr, keine unmündigen Knechte mehr, keine Sklaven mehr, nicht nur hat Jesus durch sein Leiden sozusagen diesen negativen Sündenstand auf unserem Konto ein für alle Mal ausgelöscht. Nein, Gott hat auch uns, den Gehorsam Jesu, auf unser Konto als positive Bilanz aufgebucht. Als hätten wir das vollbracht, als wären wir gehorsam gewesen. Wenn wir vorher in dieser langen Zeit unter dem Gesetz Feinde Gottes waren, Verdammungswürdige, Knechte, Sklaven, dann sind wir jetzt, sagt Paulus, in der Fülle der Zeit durch Jesus etwas ganz anderes geworden, etwas Wunderbares geworden, nämlich Söhne. Söhne Gottes. Jesus kam unter das Gesetz, um uns loszukaufen, Vers 5, damit wir die Sohnschaft empfingen. Weil ihr nun Söhne seid, hat Gott den Geist seines Sohnes in eure Herzen gesandt, der ruft, aber Vater. Und erst zusammen, liebe Gemeinde, erst zusammen ist das das Evangelium. Die Befreiung aus der Knechtschaft, aus der Sklaverei unter dem Gesetz, die Befreiung von unseren Sünden einerseits, aber auch die Sohnschaft. Dass wir angenommen sind, als gerecht vor Gott, von Gott. Und man könnte vieles nennen als Folge von diesem Evangelium. Ich möchte vier Folgen kurz nennen von diesen Versen, vor allem Vers 5, 6 und 7. Zum Abschluss Folgen des Evangeliums, Folgen des Kommens Jesu. Das will ich auch sagen. Für die, die glauben. Das sehen wir. Erstens, wir sehen hier die wunderbare trinitarische Erlösung. Trinitarische Erlösung, also die Erlösung, die der Vater und der Sohn und der Heilige Geist gemeinsam getan haben. Das Heil, die Erlösung, die sie geplant und ausgeführt haben, die sie auch vollenden werden, als Dreieinigkeit. Der Vater, heißt es hier, hat seinen Sohn gesandt, in der Fülle der Zeit, zur rechten Zeit, damit wir dann auch den Heiligen Geist empfangen. Vater, den Sohn und beide den Heiligen Geist. Durch den Glauben sind wir in Christus, durch den Glauben gehören wir zu Christus, dem Sohn Gottes. Und wenn wir zum Sohn Gottes gehören, was passiert dann mit uns, wie wir es hier leben? Wir sind auch Söhne Gottes. Nicht, dass wir in die Dreieinigkeit erhoben werden, wir sind anders Söhne Gottes als Jesus Christus, aber wir sind auch Söhne Gottes. Und wer ein Sohn ist, der hat auch den Geist. Der Geist, der in uns wohnt, der in unseren Herzen wohnt. Es reicht nicht, den Vater zu haben. Die ganze Welt denkt das, ja, Gott ist liebevoll Vater. Irgendwie glaube ich daran, das ist wunderbar, Gott ist mein Vater. Nein, es reicht nicht, Gott als Vater zu haben. Gott ist unser Vater nur in Jesus Christus. Und es reicht auch nicht, den Sohn zu haben. So ketzerisch das vielleicht klingen mag. Wir brauchen auch den Heiligen Geist. Unser Heil ist trinitarisch, mit dem dreieinigen Gott vollbracht, oder es ist kein Heil. Es ist kein Heil. Wir sehen aber zweitens hier auch, was für ein dynamisches Werk der Evangelium, das ist, das Jesus Christus vollbracht hat. Ein Werk voller Kraft durch den Geist, durch den Heiligen Geist. Wenn wir glauben, dass Jesus Christus gekommen ist, vom Vater, von der Herrlichkeit, dass er uns erlöst hat, uns losgekauft hat, dann empfangen wir auch den Heiligen Geist. Und wie wir das hier sehen, das geht nicht spurlos an uns vorüber, wenn wir den Heiligen Geist empfangen. Diskutieren wir nicht einfach mit einem Kopfnicken, okay, Heiliger Geist empfangen, check, alles klar, vielen Dank dafür. Der Heilige Geist ist nicht leise, er ist nicht stumm. Er ruft hier, er schreit förmlich heraus. Aber, Vater! Ich will heute nicht zu Charismatikern machen. Das ist nicht meine Absicht und das wird mir wahrscheinlich auch bei den wenigsten gelingen. Die Charismatiker verwechseln oft unsere menschlichen Gefühlsregung mit den Gefühlsregungen des Heiligen Geistes, als wäre das einem dasselbe. Aber hier ist es nicht so, dass wir erzeugen dieses Gefühl nicht. Der Heilige Geist ruft, der Heilige Geist schreit in uns und aus uns heraus. Aber, lieber Vater. Und was das bedeutet, das können wir nur verstehen, das kann nur der verstehen, der verstanden hat, wie lange die Menschheit unter dem Gesetz war und was das bedeutet. Nämlich Gott zu dienen als Knechte, Gott zu dienen als Sklaven, ein Verhältnis zu Gott zu haben, wie ein Sklave mit seinem Sklaventreiber sozusagen, durch das Gesetz als Medium, als Mittel. Das kann nur der kapieren, der sich da reindenken kann in diese Zeit vor der Fülle. Diese Zeit des Gesetzes, wo es niemand, auch nicht der frömmste Jude in seinen kühnsten Träumen gewagt hätte, Gott einfach so in seinem Gebet mit Abba, lieber Vater, anzusprechen. Die Juden hatten im Großen und Ganzen Angst davor, Respekt und Angst davor sogar, Gott so anzureden. Aber jetzt, in der Fülle der Zeit, ist es möglich. Es ist möglich geworden, Gott zu anzureden. Warum? Weil wir wirklich Söhne sind. Also jeder menschliche Sohn, natürlich mit Zuversicht, mit einem Recht, seinen menschlichen Vater nennen kann. So dürfen auch wir den himmlischen Vater so nennen. Wie Paulus das im großen Wechsel, diese epochale Veränderung ausdrückt im Römerbrief, Kapitel 8, Vers 15, wo er sagt, denn ihr Christen habt nicht den Geist der Knechtschaft empfangen, dass ihr euch wiederum fürchten müsstet, wie es früher war, sondern ihr habt den Geist der Sohnschaft empfangen, indem wir rufen, aber Vater. Wir sehen auch, wenn wir genau hinschauen, noch eine dritte Folge. Es kommt Jesu, der wunderbaren Erlösung, die er gebracht hat. Wer glaubt, dass Jesus gekommen ist in der Fülle der Zeit, empfängt den Heiligen Geist. Und dieser Heilige Geist ist dann ab dem Zeitpunkt auch die bestimmende Kraft in unserem Leben. Paulus stellt den Heiligen Geist, das Prinzip des Geistes, als Kontrast neben ein anderes Prinzip, ein anderes Lebensprinzip, nämlich dem Prinzip, dass die Juden auch vielleicht sogar die Christen in Galatien mehr oder weniger geprägt hat, nämlich das Prinzip der Werke. Menschen dienen Gott immer auf die eine oder die andere Weise. Nach einem von diesen beiden Prinzipien. Menschen dienen Gott entweder als Sklaven, in einem Geist der Knechtschaft, durch Werke, durch Schuften, Anstrengungen, Krampf, aber eigener Kraft, oder sie dienen Gott als Söhne und Töchter. Mit Freude. In der Kraft des Heiligen Geistes. Paulus knüpft hier wieder an, übrigens, an den Gedanken von Kapitel 3, wo er die Galater schon mal gefragt hat, eigentlich rhetorische Fragen, haben wir damals gesagt. Paulus sagt, das allein will ich von euch Christen erfahren. Habt ihr den Geist durch Werke des Gesetzes empfangen? Oder durch die Verkündigung vom Glauben? Der euch nun den Geist darreicht und Kräfte in euch wirken lässt, tut er es durch Werke des Gesetzes oder durch die Verkündigung vom Glauben. Und wir wissen, wie die Antwort heißt, wie die Antwort lauten muss. Paulus gibt sie uns hier in Vers 6 noch einmal durch den Glauben an Christus. sind wir Söhne Gottes. Durch den Glauben an Christus haben wir den Heiligen Geist bekommen. Durch den Glauben. Nicht durch ein einziges Werk, nicht durch viele Werke. Durch gar kein Werk. Wir haben den Heiligen Geist so sicher im Glauben bekommen, dass wir ausrufen können, ausrufen dürfen, jetzt ohne Angst, ohne Scheu, aber, lieber Vater, wir wissen, wir brauchen uns nicht mehr zu fürchten vor diesem Gott, obwohl wir noch Sünder sind, obwohl wir noch Sünder sind, die das Gesetz nicht gehalten haben, die das Gesetz nicht halten können, weil wir wissen, ein für alle Mal begriffen haben, das Gesetz ist gar nicht unser Lebensprinzip, sondern der Geist. Nummer 8. Denn das Gesetz des Geistes, des Lebens in Christus Jesus hat mich frei gemacht von dem Gesetz der Sünde und des Todes. Es ist ein anderes Gesetz, eine andere Gesetzmäßigkeit, ein anderes Lebensprinzip, eine andere Kraftquelle, ein anderer Motor in unserem Leben. Das Gesetz des Geistes, des Lebens. Die letzte Folge, die wir schließlich aus dem Evangelium, die wir hier sehen, finden wir in Vers 7 am Ende. So bist du also nicht mehr Knecht, sondern Sohn. Wenn aber Sohn, dann auch Erbe Gottes durch Christus. Das ist logisch, wenn wir durch den Sohn Gottes, durch Jesus, selbst zu Söhnen geworden sind, dann sind wir so Söhne Gottes, wie es von Abraham heißt. Das haben wir immer wieder gehört in diesem Brief. Paulus benutzt Abraham ja immer wieder als Beispiel, als einen Sohn Gottes. Und dann sind wir auch Erben, wie Abraham. Ein Erbe war, ein Erbe der Verheißung. Und wie war Abraham ein Erbe der Verheißung? Allein durch den Glauben. Das ist auch bei uns. 3,29, wenn ihr aber Christus angehört, glaubt, so seid ihr Abrahams Same und nach der Verheißung erben. Und was erben wir? Worum geht es eigentlich? Was erben wir, wenn wir so glauben? Dann erben wir alles, was Gott Abraham gesprochen hat schon. Im Glauben. Das ganze Heil. Das ganze Land. Das heißt das Reich. Das Reich Gottes. Die neue Schöpfung. Den verheißenen Samen, unseren Herrn, Jesus Christus. Als Bruder, als Freund, als Heiland. Ja, als Söhne werden wir alles erben, was Gott seinen eigenen Sohn Jesus Christus versprochen hat. Und nicht einen Deut weniger. Die Frage ist natürlich, wie wir leben. Das ist das, worum es Paulus hier geht. Wie leben wir als Christen? Wir sind auch. Wir alle, die wir hier sitzen, wir sind alle von Geburt an schon Sklaven gewesen, Knechte gewesen, unter dem Gesetz, das uns von Anfang an anklagt. Ein Gesetz, das wir nicht halten können, das wir nicht gehalten haben. Die Frage ist, leben wir noch so? Leben wir so, als wären wir nicht mündig, als wären wir nicht volljährig, noch nicht 18? Seufzen und ächzen wir immer noch unter dem Prinzip der Werke? Und haben dann natürlich berechtigterweise Angst, Furcht, Respekt davor, Gott unseren Vater zu nennen, der uns annimmt. Das können wir nicht, vorher können wir es wissen. Instinktiv wissen wir, dass es wahrscheinlich nicht reichen wird, unsere Werke, dass sie nie reichen werden. Eine Angst, die uns lähmt, ist das, eine Angst, die es uns nicht erlaubt, dass wir zu Gott wirklich von Herzen Vater sagen können. Wer nach diesem Prinzip mit Gott umgeht, im Prinzip der Lage. Leben wir so, als wäre Jesus wirklich gekommen. Weil das ist. Leben wir so. Leben wir als Volljährige, als Mündige, als Erwachsene im Glauben, die in dieser ganzen Wirklichkeit des Evangeliums schon stehen, weil es wirklich geworden ist. Im Glauben und Wissen, dass die Fülle der Zeit längst gekommen ist, dass Jesus längst gekommen ist, leben wir als Freie, als Mündige, als Söhne des Vaters, dann sollen wir auch festhalten an dieser Freiheit, wie Paulus in Kapitel 5 an diesem Brief so deutlich sagen wird, wo er sagt, so steht nun fest in der Freiheit, zu der uns Christus befreit hat und lasst euch nicht wieder in ein Joch der Knechtschaft einspannen. Das ist die Gefahr. Das war die Gefahr der Galater Christen damals und das ist auch die Gefahr von jedem Christen heute. Wir haben das Evangelium noch so oft gehört, wir haben es vielleicht noch so gut begriffen und wir haben wirklich angefangen, es zu glauben. Und doch stehen wir immer in der Gefahr, uns wieder einsperren zu lassen, unterjochen zu lassen von dem Gesetz, von einem ganz anderen Prinzip. Aber das sollen wir nicht. Wir sollen, wir dürfen leben in der Kraft des Heiligen Geistes. Dann, wenn wir das tun, im Glauben, dann werden wir auch alles erben. Alles, was Gott im Evangelium versprochen hat, Menschen versprochen hat, von Abraham bis hin zu Christus. Offenbarung 21, 7. Wer überwindet, das heißt im Glauben, wer überwindet im Glauben an den Sohn Gottes, der wird alles erben. Und ich werde sein Gott sein und er wird mein Sohn sein. O Herr, wir glauben. Hilf unserem Unglauben. Hilf uns, dass wir nicht immer wieder der Lüge glauben. Der Lüge, wir müssten dir dienen als irgendeinem unerbittlichen Sklaventreiber durch Werke, die wir vollbringen müssen aus eigener Kraft, bis es möglicherweise irgendwann reicht, was es nie wird. Hilf, dass wir erkennen, was die wirklich epochale Wende war, die Jesus Christus herbeigeführt hat in der Fülle der Zeit, dass er kam, dass er unsere Knechtschaft beendet hat, uns zu echten, wahren Söhnen Gottes gemacht hat. Söhnen des Vaters im Himmel, dich zu unserem liebevollen Vater, den wir kennen, den wir schätzen, vor dem wir nicht in Furcht erstarren müssen. Er hilft, dass wir leben zuversichtlich und freudig und frei, dass wir uns ausstrecken nach dem Erbe, das Christus uns erkauft hat, dass er uns in Aussicht gestellt hat, das uns wirklich schon gehört, dass wir es im Glauben als Mündiger, als Erwachsene auch tatsächlich in Empfang nehmen, schon jetzt und dann einst in aller Fülle und Vollendung in der Herrlichkeit. Und Herr, schenke dann auch, dass wir leben, ein gehorsames Leben leben, auch wenn es noch unvollkommen natürlich bleiben wird in dieser Weltzeit, aber doch ein Leben ganz aus der Kraft des Heiligen Geistes und zu deiner eigenen Ehre.